Jo, kommen Brite, ein Schotte, ein Däne und ein Australier in eine Bar. Der Barkeeper fragt, warum habt ihr alle Sand in den Schuhen? Und die Gruppe antwortet, wir sind alles ägyptische Götter.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 99. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast, Hashtag Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den brandneuen Disney-Film, Das Dschungelbuch von Jon Favreau, das Ägypten Martial Arts CGI Spektakel Gods of Egypt sowie die neue Hulu-Serie The Path mit Aaron Paul. Hier, das ist doch der eine von Breaking Bad, Science Bitch. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel.
Schönen guten Tag.
Malte Springer.
Abend.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo.
Ich kann euch mal wieder angucken, denn wir sind mal wieder alle in einem Raum hier im Jugendzimmer von Ines Petermeier, aka Dr. Delta, weil wir uns in Bayreuth zusammengefunden haben, um morgen den streng geheimen 100. Cast aufzuzeichnen. Und deswegen wird das jetzt eine kürzere Nummer wahrscheinlich. Und ich muss, ihr wisst es schon, ich habe nur das Dschungelbuch gesehen.
Von diesem Team. Und nur die 69er-Version.
Das wird schwierig.
Ja.
Das wird eine runde Nummer. Das ist schön, dass man sich mal wieder sieht. Auch nicht nur immer ohne Hose im Google Hangout.
Das ist ohne Hose in echt jetzt.
Aber das ist so ein bisschen auch der Mittelfinger an die Hater, so, weil sich Leute ja auch immer beschweren, dass wir immer nur eine Folge von der Serie gucken. Jetzt dann keine.
Genau, aber ich hatte auch einiges zu sagen. Zu The Path dann. Ja, deswegen stinkt wahrscheinlich auch die Audioqualität ein bisschen ab, weil wir nur ein Mikro haben und im Raum zusammen sind. Aber es ist deins, Horst, ne? Was du hier auch immer benutzt und bei dir klingt es
eigentlich. Mein treuer Begleiter.
Ja.
ja.
Kommen wir zum ersten Thema und das ist das Dschungel.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
Can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden!
Run, Mowgli!
The jungle is no longer safe for you.
But this is my home!
Only man can protect you now.
Ja, wer hätte es gedacht, das Dschungelbuch ist die Neuauflage vom alten Disney-Film. Das Dschungelbuch kennt man vielleicht. Probier es mal mit Gemütlichkeit, ist zum Beispiel einer der Smash-Hits oder so ein Affe singt noch auf, zum Beispiel ein Lied.
Das mochte ich
immer so gerne. Eine Schlange, Geier gibt es da und so weiter und so fort. Und dann haben sie sich gedacht, lass uns das nochmal neu auflegen. Ich komme ein bisschen durcheinander, weil es gibt ja auch diesen neuen Tarzan-Film mit. Es kam auch direkt der Trailer dafür. Es ist halt auch einfach nicht der Klassiker, Mann verliert alles und rastet aus, aber Mann wird im Dschungel von Tieren aufgezogen. Hier im Dschungelbuch sind es Wölfe. Ja, der junge Mowgli wird vom Panther Bagheera bei den Wölfen abgesetzt und Shere Khan, ein Tiger, findet das gar nicht mal so gut, weil ihm damals ein Mensch ein Brandmal zugefügt hat und er kann deswegen keine Menschen leiden und gibt deswegen ein Ultimatum, wenn der Frieden, die haben so einen komischen Frieden an so einer Wasserquelle, interessiert keinen, aber wenn der vorbei ist, dann wird der Mensch sterben müssen und deswegen haut Mowgli ab und trifft auf seiner Reise ganz viele witzige Tiere, wie zum Beispiel den Bär Baloo oder den Affenkönig Louis. Übrigens kommt noch ein Tarzan-Film raus, fällt mir gerade ein, von Andy Serkis.
Hier Legend of Tarzan.
Also. Genau, und den haben sie jetzt ein Jahr verschoben, weil halt jetzt dieser andere Tarzan-Film jetzt
auch so viele Dschungelfilme auf einmal in einem Jahr, da weiß ich, könnte ich gar nicht,
heißt
ich
ja
gar
dann, nicht mit um. Heißt ja dann wenigstens Tarzan mit einem 2 anstatt vom Z?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es so. Ja, das ist natürlich kein Cartoonfilm, sondern ein Film mit echten Menschen, beziehungsweise einem Menschen, der Beispiel, sonst ist alles CGI, aber die Tiere werden von namhaften Sprechern gesprochen. Vielleicht könnt ihr mir gleich sagen, welche das waren. Ich habe nur Christopher Walken im Gesicht von Louis erkannt und ich habe es im Kino gesehen auf Deutsch und deswegen weiß ich nicht genau, wie die waren. Da hat zum Beispiel Heike Mackatsch, hat, glaube ich, die Schlange K gesprochen. Ja, und ja, meine Frage an euch ist natürlich, ist die Neuauflage vom Dschungelbuch so aufregend wie der Dschungel oder doch so langweilig wie ein Buch?
Ja. Aber für mich eher zweiteres. Mich hat er ein bisschen eingeschläfert, muss ich sagen. Also das ist ein total patenter Film an und für sich, aber bei mir stellt sich halt echt die Frage nach dem Konzept. Also ein Live-Action-CGI-Remake von einem eh schon animierten Film. Sicherlich steckt da topmoderne Technologie irgendwie dahinter, aber mir fehlt da einfach so ein bisschen der Existenzgrund. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Warum gucke ich das? Ich kenne das eigentlich schon.
Ja, ja, ging mir genauso. Wir erinnern uns ja alle sicherlich gut an die Zeichentrickvorlage. Ja, und einfach, jetzt stelle sich jetzt mal vor, die Zeichentrickvorlage minus die Magie und den Detailreichtum. Und dann haben wir halt Jungle Book, meines Empfindens nach. Und wir hatten es ja vorhin schon kurz im Vorgespräch, Hodde und ich. Ich finde, der Film bringt nichts. Das ist wirklich genau, was Malte auch sagt. Man weiß nicht, was das soll. Also natürlich kann man sich das Dschungelbuch nochmal angucken, und weil es einfach selbst, also in sich schon eine schöne Geschichte ist. Und aber ich finde, der Film weiß dem Ganzen irgendwie nichts hinzuzufügen. Und es gibt ihn halt einfach, aber
ja. Ja, das ist genau das Ding, weil es an sich schon ein solider Grund ist an sich, zu sagen, okay, der Streifen ist 50 Jahre alt, wir haben die neue technische Möglichkeiten, um das nochmal gut zu machen. So. Aber da ist ja die Frage, reicht das als Grund, wenn du dann nichts zusätzlich lieferst? Weil es ist einfach dieselbe Story in leichten Abwandlungen, sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Ich, zugegebenermaßen ein bisschen realistischer als die Zeichentrick. Aber das bringt eigentlich überhaupt nichts. Eher im Gegenteil, irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Tiere können eigentlich gar nicht reden.
Was?
Ja, das war mir auch neu. Aber
also, ich will das mal meiner Frau.
Und so, so einem Zeichentricktier an sich spreche ich die Eigenschaft dann schon eher zu als einem Tier, was dann halbwegs realistisch aussieht. Mhm. Weiß ich nicht, ist das hier, wie heißt der, Doktor irgendwas, der mit Tieren reden kann?
Doktor Dulelitl.
Doktor Dulelitl Murwald. Ne?
Oder war es Norbit?
Weiß nicht genau.
Mama.
Norbit der Frosch.
Ihr habt es alle angesprochen, dass dieses Konzept ein bisschen seltsam ist. Ich finde aber, für das, was der Film wahrscheinlich sein will, ist es sehr solide umgesetzt. Ich denke mal, man hat gedacht, okay, können wir es jetzt mal so realistisch machen, wie möglich? Und das ist schon der Hammer, finde ich, in das Dschungelbuch. Ja. Also mich hat es ein bisschen an diesen, den wir immer verarschen mit dir, Apes Follow Kobanau. No!
No, Ape!
diesen zweiten Planet der Affen-Film oder den siebten, also das zweite Prequel, an den erinnert, also die sehen unglaublich gut aus, die Tiere. Gerade am Anfang Die Wölfe und auch der Tiger Shakan in diesem Life of Pi war ja auch so ein animierter Tiger, der sah auch schon richtig geil aus, und das ist schon eine andere Nummer als so bei anderen Filmen, wo du echt sofort siehst, dass es CGI ist. Ich fand auch abgefahren, dass der ganze Dschungel halt auch aus dem Computer kommt, weil das hat mir nur, ich habe das mit Christoph zusammengesehen, Dr. Brightside, der war ja hier auch schon mal im Podcast mit drin, und der meinte auch, ja krass, dass das alles CGI ist, und ich habe das gar nicht gerafft, also dass der Dschungel auch animiert war komplett, und das sah unglaublich echt aus, fand ich. Ich habe das Gefühl, man hat hier so ein bisschen versucht, eben wirklich einen Action-Blockbuster aus das Dschungelbuch zu machen, und ich finde, das funktioniert schon auf eine Art, ich finde, das Storytelling funktioniert eigentlich gut in diesem Film, es ist eigentlich eine schöne Geschichte, die sich so ein bisschen auch um menschliche Vernunft und ja, so den Überlebenskampf rankt, keine Ahnung, angelt. Bitte setzen Sie hier ein Verb Ihrer Wahl an. Und das hat mir gefallen. Ich finde aber, dass der Film damit eine Sache verliert, und das ist so ein bisschen der Humor, die Bewegung, so dieses Spritzige, was das Dschungelbuch hat. Also wenn ich mich so daran erinnere, wie dieses, also ich habe das Dschungelbuch echt als Kind das letzte Mal gesehen, ne? Also ich kann mich nicht mehr richtig gut daran erinnern, so wie der Film war. Aber ich weiß, als halt Louis dieses Lied singt, so, da passiert visuell einfach viel. Da tanzen mega die Affen so rum, so, das ist so, genau so eine Swing-Tanznummer.
Ja.
Und das in diesen leichteren Tönen schafft der Film es eigentlich nicht, das visuell spannend umzusetzen, finde ich.
Also diese Kämpfe und das Düstere, das kann man so machen, wenn man will. Ich dachte bei dieser Schlange Kart, gerade ich zock Dark Souls so gut, fand ich das manchmal also auch richtig heftig. Aber ja, die Frage ist halt wirklich, was soll das so? Fandet ihr das auch, dass so diese lustigen Töne so ein bisschen zu kurz kommen?
Die lustigen Töne sowieso. Und ich fand aber auch zum Beispiel die Schlange K, fand ich hier viel beschissener als in dem Zeichentrickfilm, weil da war die immer so creepy, irgendwie mit diesen komischen Hypnose-Augen und irgendwie bedrohlich, aber auch cool gleichzeitig. Und so mit der Stimme, und die fand ich hier, weiß nicht, die war langweiliger als in so mancher Hose, würde ich sagen. Und das Lustige, ich meine, die wichtigste Frage ist, wer hat entschieden, die Szene mit den Geiern da rauszunehmen? Was soll das?
Guter Punkt,
es heißt, keine Feier ohne Geier, und der Satz bedeutet nichts mehr heutzutage, oder was? Also, ich habe mich da wirklich drauf gefreut,
auf
die Szene mit den Geiern.
Ja.
Und dann ist sie einfach, die Geier sind quasi nicht existent.
Ja, absolut.
Ja, es soll ernster sein, es soll reduzierter sein irgendwie, aber dadurch ist es für mich auch ein bisschen nichtssagend. Ich bin dabei, Rotte, dass mir so ein bisschen der Charme einfach gefehlt hat. Ich meine, diese sprechenden Tiere aus dem Original, das wird alles irgendwie lustige oder verrückte oder halt irgendwie liebevolle Charaktere. Und hier sind es halt ja irgendwie einfach Tiere. Also anatomisch korrekte Tiere. Habt ihr sehr gut gemacht mit eurem Computergedöns. Also visuell war das natürlich Bombe. Also was CGI-Vehikel so angeht, lieber das als Gods of Egypt, wo wir gleich zu kommen. Es sah wirklich erschreckend echt aus, klar. Aber ja, für mich halt die Frage, weiß nicht, reicht das? Ist es besser oder ist es dadurch nicht vielleicht sogar schlechter, dass es eben irgendwie authentischer
dann wirkt? Ich finde, man hat sich da so ein bisschen eigentlich aus meiner Sicht zum Bock mitgeschossen, denn dadurch, dass du eben genau diese fulminante Tanzszene bei King Louis, was nämlich ein mittelmäßig großes Kapitel ist im Original, zum Beispiel rausnimmst, das ist, was ich auch in meinem Anfangsplädoyer meinte, so, es fehlt für mich die Magie, es fehlt die Verspieltheit und so ist es einfach ein Junge, der zu animierten Tieren läuft und da machen die halt eigentlich auch nur Tiersachen, so, ja, reden ein bisschen. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen das Ganze zum, ja, was halt, das ist halt das Gimmick. Hier sind halt realistisch dargestellte Tiere, die sprechen können. Aber, aber sonst hat der Film wenig und für mich taugt er eben auch nicht als Action-Blockbuster allein. Deswegen gehe ich da echt so ein bisschen im lauen Gefühl raus,
ja, insgesamt. Wie fandet ihr das mit den Liedern? Weil die sind ja ultra prominent im Zeichentrickfilm. Ja. Und ich habe ja immer gehasst, wenn gesungen wird in Filmen, auch als Kind schon. Außer im Dschungelbuch, da fand ich's, da hat es mich nicht so gestört. Und hier fand ich, also hier wird es ja nur so anzitiert, wirklich mal ganz kurz. Ja. Und das fand ich irgendwie total lieblos, so reingequetscht. Ich hätte mir gedacht, dann entweder gewünscht, dass sie wirklich dann singen und die Lieder auch irgendwie und dann dazu schöne Bilder zeigen oder so, wie es im Zeichentrick aussieht, oder es dann ganz lassen. Aber wenn dann King Louis nur so danebenbei irgendwie ein, zwei Lines aus dem Lied droppt irgendwie, dann finde ich das irgendwie
komisch. Fand ich auch ganz seltsam. Also das wirkte so ein bisschen so, als wäre es denen doch zu peinlich eigentlich in diesem Film jetzt zu singen. Und deswegen singen dann kurz halt Mowgli und Baloo das Lied dann doch ein bisschen und King Louis spricht es so halt. Ja. Und da hat man, ja, glaube ich, versucht so ein Callback zu machen zum alten Film, von wegen, ja, wir wissen, dass es das Lied gibt. Man hat auch oft in den Soundtracks gehört. Also manchmal waren das ganz epische Soundtracks, die dann aber zu probierst noch mit Gemütlichkeit eigentlich zu den Akkorden und der Melodie so gesetzt waren. Und ja, es wirkte so, als wäre es ihnen unangenehm, aber man muss es irgendwie drin haben. Und dann in den Credits kamen halt drei Lieder hintereinander, auch das Lied der Schlange K und sowas zum Beispiel. Ne? Und das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen das Problem mit dem Film. Der hat es eigentlich doch gut geschafft, trotzdem auf den alten Film zu verweisen und sich selbstsicher zu sein, zu sagen, wir blasen es aber trotzdem bombastisch auf. Aber letzten Endes wirkte das ein bisschen störend, weil ich dachte erst, es kommt gar nicht, weil Baloo summt dieses Lied am Anfang nur. Ja. Und dann sagt er so, ah, du hast noch nie ein Lied gehört, Mowgli. Und dachte so, ey, wenn sie es jetzt nicht zeigen, was soll das denn? Und
das war vielleicht somit das stärkste Statement überhaupt ja eigentlich. Ja. Da ging es auch noch darum, weil Mowgli singt ja dann dieses Wölfe-Credo. Und dann sagt er auch, nee, das ist kein Lied, das ist Propaganda, was auch komisches Wort das ist ja nicht, das ist Honig.
Ich fand ganz, ganz cool, dass sie Baloo halt, also das hatte, ist mir halt als Kind nicht so aufgefallen, aber das ist so ein bisschen dieser Aussteiger-Kipper-Typ halt sein soll, der auch so ein bisschen älter ist, schon so ein älteres Semester, das fand ich ganz gut. Ein Problem, was ich auch habe mit so Allusionen zu den alten Filmen, ist, dass du halt, wenn du das Dschungelbuch schon kennst, ne, dann sitzt du halt drin und du weißt halt, was in diesem Film alles drin ist. Du weißt, okay, irgendwann kommt Baloo, irgendwann, also kommt Shere Khan, so, dann die Schlange K, die Geier, gut, waren jetzt nicht drin, aber du weißt, ob Louis kommt. Und dadurch, da du auch oft weißt, wie die Szenen ungefähr aufgelöst werden, bist du so ein bisschen erwartend und weißt halt schon, was passiert. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, da waren schon richtig gute emotionale Szenen drin, fand ich. Also der Soundtrack ballert natürlich die ganze Zeit aus allen Rohren, so auch, ob es sein muss oder nicht. Aber ich fand, da waren echt schöne Szenen. Also der Abschied von dieser Wolfsmutter zum Beispiel, der hat mich schon so ergriffen, dann als dieses Elefantenbaby da in diesem Loch drin ist und Mowgli es hat schafft, so mit seinen Tricks zu retten. Fand ich eh ein cooles Konzept eigentlich, dass der Mensch halt so Tricks hat, die unterdrückt werden, aber können wir gleich noch drüber reden. Aber die Einführung von Shere Khan am Anfang fand ich richtig beeindruckend, also dass sich Mowgli so verstecken muss und der Tiger da dieses Wasserloch umkreist. Und eigentlich auch die Einführung von König Louis war auch sehr stark, fand ich eigentlich. Mhm. Wie war denn, also erstmal fandet ihr das auch, und wie war das denn mit den, ihr habt es auf Englisch ja gesehen, oder? Wie war das denn mit den Sprechern? So, waren die so gut? Weil auch schon auf Deutsch hat man gemerkt, immer wenn sich zwei Charaktere unterhalten, wie zum Beispiel Bagheera und Baloo, hat der Film auf einmal einen ganz anderen Fokus. Hat mehr Spaß gemacht zuzugucken, als wenn jemand durch den Dschungel rennt oder so.
Ja, weiß ich nicht, also ein paar Szenen fand ich schon auch stark. Gerade zum Beispiel die Einführung von Shere Khan fand ich eher schwach.
Okay.
Muss ich sagen, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass mehr, weiß nicht, ich finde, wir hatten das bei The Lobster so ein bisschen davon über so Worldbuilding. Mir hätte es besser gefallen, wenn das schon sich mehr darüber unterhalten worden wäre. So, wenn schon klar gewesen wäre, da gibt es vielleicht was, und wenn man mehr so im Dunkeln gehalten wird, was es mit dem auf sich hat, weil das ist ja auch der, es kommt irgendwann später dann so, der wird von einem Tiger verfolgt, aber nicht irgendeinem Tiger, sondern Shere Khan, so, und der ist ja anscheinend irgendwie eine Marke da in der Gegend, Kiezkönig. da fand ich es ein bisschen schade eigentlich, dass er dann einfach ankommt und auch direkt den Stress einfach hat, so, und irgendwie so, weiß ich nicht, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen langsamer gewünscht, weiß ich nicht, auch so, vielleicht auch ein bisschen mehr einfach Zeit dem zu geben, dass Mowgli da halt wohnt und ja auch eigentlich total glücklich da ist mit den Wölfen und so, bla bla bla. Aber es geht halt los, Mowgli rennt schon und irgendwie ist es direkt so eine bedrohliche, insgesamt hat der Film so eine bedrohliche Grundstimmung. Und den hatte der Zeichentrickfilm auf jeden Fall nicht. Und damit war der auch irgendwie angenehmer, glaube ich.
Die Synchronsprecherleistungen waren schon echt gut. Also wir haben Bill Murray.
King Louis war richtig stark.
King Louis war Christopher Walken, glaube ich. Und dann Ben Kingsley war, glaube ich, Bagheera.
Genau, ja.
Das fand ich auch echt gut. Und ich fand aber besser, wenn sich die Tiere untereinander unterhalten haben, als wenn halt das Kind durch Dschungel läuft und halt zu einem imaginären Tier redet.
Ja, ja.
Das fand ich ein bisschen abgehackt, aber die Tiere an sich, das war wirklich natürlich, wie die miteinander geredet haben. Ja. Also die Leistung, da fand ich echt gut. Und dann natürlich waren auch gute Szenen drin, da stimme ich dir eigentlich in allen zu. Du hast die Highlights eigentlich ziemlich aufgezählt.
Ja, finde ich auch. King Louis, das war eine schöne Szene. Das war so der klassische, für mich so ein bisschen... Gangster-Szenen, ja genau, ja. Mafia-Shit, so, du kommst in einen Raum, du siehst erstmal nicht, du weißt nicht, wo es ist, so der Chef hält sich noch so im Dunkeln und spielt so mit deiner Angst und Unsicherheit und lässt sich da halt wirklich so ein bisschen auf am ausgestreckten Arm verhungern, das fand ich schon gelungen und das haben die schon auch mitunter ganz gut hingekriegt. Ich habe nicht verstanden, warum der fucking Affe fett ist wie ein Haus. Ich habe auch nicht verstanden, warum er reden kann, aber alle anderen Affenfreunde von ihm nicht.
Hm. Das habe ich auch nicht verstanden, wie sich entscheidet, welches Tier reden kann und welches nicht.
Fand ich so ein bisschen random. Aber nein, der Film hat schon durchaus einen ganz klaren Schauwert. Also das ist jetzt bei mir vielleicht ein bisschen runtergefallen. Ne? Also das muss man schon dir zugute halten.
Absolut. Der Film ist halt nicht schlecht, so, aber er ist halt auch gleichzeitig, finde ich, unnötig. So, also der trägt halt irgendwie nichts zu diesem Dschungelbuch-Universum bei.
Finde ich auch, der zweite Teil schon angekündigt, oder ich habe es auf IMDb auf jeden Fall gesehen, das ist bei John Favreau
halt. Das habe ich gar nicht gesehen, aber ich dachte mir das, weil im Zeichentrick-Dschungelbuch geht Mowgli am Ende zurück zu den Menschen, weil er sich verliebt und dann zurückgeht und hier auf einmal irgendwie ist überhaupt kein anderer Mensch dabei und dann chillen sie am Ende und dann kommt am Ende so dieses, das Bild friert ein und die sitzen da so und ich dachte mir so, okay, das ist doch Teil 2, was ihr jetzt gerade, was soll.
Und da würde ich euch mal fragen, ich habe den ja mit Christoph gesehen und ich will jetzt hier auch nicht seine Gedanken als meine ausgeben, deswegen sage ich, aber er hatte ein paar gute Ansätze und das ist, dass in dem Original-Dschungelbuch die Rassen halt noch so getrennt sind und es so quasi gesagt wird, dass Mowgli auch zurück muss zu den Menschen, weil er ein Mensch ist.
Ja.
Und in diesem Dschungelbuch hat es eher so ein integratives Multikulti-Ding, das eigentlich am Ende gesagt wird, so, du kannst eigentlich, was Balus Philosophie auch ist, hier bei den Tieren bleiben und einer von uns, oder einfach sei hier Mensch.
Ja.
Und das fand ich war eigentlich schön gezeigt in dem Film, weil es auch direkt mit der Auftaktszene anfängt, wie er da auf so einen Baum klettert und dass ja immer gesagt wird, Mowgli hat so Tricks, der baut sich Sachen, ne, so ein Tüftler quasi. Und das können die Tiere nicht. Und es wird immer unterdrückt von den Wölfen, weil immer gesagt wird, so, du bist jetzt ein Wolf, du musst sein wie ein Wolf. Und dann ist es ja befreiend für Mowgli bei Baloo zu sein, der quasi sagt, sei doch hier Mensch, lass uns doch zusammenleben. Und das finde ich ist eigentlich ein geiler, so Coming-of-Age- Gedanke und auch eine ganz coole philosophische Beobachtung, da kann man, glaube ich, noch mehr sich reindenken, aber so dieses, dass die menschliche Vernunft halt einerseits halt den Schrecken auslösen kann und das Wald, den Waldbrand zum Beispiel, ist ja auch so, dass deswegen, da gibt es ja, glaube ich auch, habe ich nicht gelesen, aber ich zitiere jetzt einfach, ich sag einfach in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Antorno, aber da geht es ja schon, glaube ich, darum, dass halt der Holocaust nur möglich war eigentlich durch die Moderne und die Aufklärung und die Vernunft. Also dass quasi die Menschen gesagt haben, wir regeln jetzt alles nach der Rationalität so und bedienen uns unseres eigenen Verstandes. Und sonst hätte man es quasi nicht so mit den ganzen Zügen und den Lagern und sowas quasi aufbauen können.
Ja.
Und dass quasi auch so der Mensch halt zu Schrecklichem fähig ist, aber auch dieser Verstand sich über die Tiere hinwegsetzen kann, um sie halt zu vereinen, um halt zu zeigen, wir kämpfen hier für eine Sache. Das fand ich irgendwie halt ganz cool, diesen Gedanken in dieser Abänderung, dass es halt nicht so ist, du musst zurück zu den Menschen, sondern du kannst einer von uns sein. Finde ich eigentlich ganz, ganz nice in so einer Multikulti-Gesellschaft, in der wir gerade auch leben. Ne?
Ja.
Also der unterscheidet sich ja schon stark, der Film von dem anderen.
Total, ja.
Von dem anderen, ne? Fandet ihr das irgendwie cool, dass da noch diese Geiselnahme mit den Wölfen ist und dass es da so einen richtigen Endkampf geben muss?
Das Ding ist halt, im Zeichentrickfilm war das nicht drin, weil es das da auch überhaupt nicht gebraucht hat, so, weil es da halt viel klarer war und halt viel froher irgendwie insgesamt. Und hier war es halt so bedrückend, so da brauchtest du sowas eigentlich dann auch überhaupt. Also dieser Konflikt auch, dass halt dann, wenn du das nicht hast quasi, dass er zurück zu den Menschen muss, weil er eben halt ein Mensch ist, dann brauchst du halt eine persönliche Motivation von Shere Khan. Mhm. Und das fand ich schon, hat funktioniert, aber war dann doch ein bisschen sehr hinkonstruiert. Also da hat es mir beim Zeichentrickfilm schon besser gefallen, dass halt der Tiger quasi dann dafür steht, für die natürliche Ordnung. Hier gibt es eine ganz klare irgendwie Nahrungskette und deswegen müssen wir den Menschen verjagen, solange er jung ist. So.
Ja.
Und das hat, ist halt auch stimmig irgendwie, ja. Weiß ich nicht.
Ja, ich bin schon ein Fan des Originals. Ich habe das Kind wirklich echt hammer aufgeguckt und auch oft zu sehen mit den Geiern geskippt, so, weil ich die
immer nice fand. Gibt's auch ein Lied eigentlich?
Was machen wir heute?
Ja, die haben auch dann einen Song noch. Okay. wie hieß der denn nochmal? Komm ich da gleich drauf. Na, ist egal. Auf jeden Fall, da hat mir es auch besser gefallen, dass es diese Geiselnahme eben nicht gibt, weil ich fand die nicht so cool. Mir das nicht so gut gefallen. Ich fand das im Original viel besser, dass man, ich fand auch das Original auch bedrohlicher als Horst wahrscheinlich. Also einmal kommt das natürlich viel auch durch den Soundtrack und durch die Tatsache, dass man nicht weiß, wo Shikan ist. Da heißt es ja nur, ja, das macht Jagd auf Mowgli und du hast immer nur so einzelne Szenen, wo er gerade vielleicht irgendwo unterwegs ist im Dschungel und weiß, der ist. Das ist so eine konstante Gefahr, die ist jetzt immer da, die schwebt immer an. Das hat mir an sich besser gefallen, weil dadurch wird die Bedrohung, die wurde halt nicht so dauernd ausformuliert und so war es halt immer so, ach, jetzt ist er wieder da bei den Wölfen und jetzt macht er also ja, das Böse ist gerade. Ja, ja, na, okay, und das hat mir nicht so gut gefallen, einfach atmosphärisch und ja, was du noch sagen wolltest, klar, da ist auch ein bisschen Politikkram drin, ich habe da heute drauf verzichtet, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ja.
Ja, das ist aber schon relativ deutlich zu sehen, halt. Also eigentlich durch die Person, durch Bagheera, oder? Der ja also am Anfang, als Mowgli abhaut, sagt er, ja gut, ich muss von den Wölfen weg, aber vielleicht kann ich zu den Schildkröten oder zu den Haien oder zu irgendwem. Und dann kommt halt Bagheera immer hinterher und sagt, nee, du musst wirklich zurück zu den Menschen. Ja. Und später ist es dann aber auch Bagheera, der sagt, benutzt deine Menschlichkeit, um uns jetzt dann doch zu helfen am Ende. Und das ist schon alles wirklich solide umgesetzt. Ich fand es nicht schlecht. Ja. Ja.
Ich muss wirklich sagen, mir hat das wirklich ganz gut gefallen. Also gerade diese, ohne jetzt nur bei der Ewig, ich wollte es ja wirklich kürzer halten, melden zu wollen. Aber die Szene, als Mowgli da mit dem Feuer da hinkommt und dann dieser Waldbrand ausgelöst wird, und da dachte ich mir wirklich, okay, fuck, was machen die Tiere jetzt? Also er ist wirklich eine Gefahr eigentlich. Oder vielleicht, er wollte es natürlich nicht, aber diese Argumentation ist vielleicht sinnvoll. Und das hat mir gut gefallen, dieses Verbünden am Ende der Tiere. Aber ich hätte vielleicht nicht diesen Endkampf mit Shikan unbedingt gebraucht. Ja. Aber klar, irgendeinen Höhepunkt musst du natürlich auch visuell setzen in so einem Film. Ich will sagen, ich finde, das Dschungelbuch hat das, was es machen wollte, eigentlich ganz gut geschafft. Hatte schon seine Längen ein bisschen zwischendrin. Aber ich finde so, wenn man halt auf so episch Blockbuster-Niveau so einen eigentlich süßen Kinderfilm drehen will, ohne dieses Niedliche ganz aufzugeben, dann kann man es eigentlich so machen. Comedy Writing hätte ein bisschen besser sein können. Ich hätte mir ein bisschen knackiger wie diesen Lego-Film gewünscht, dass ein bisschen mehr Gags und Witzeleien sind und mehr Visuelles, ne? Auch Lustiges, Spaßiges und nicht nur das Bedrohliche, was sie gut hinbekommen haben. Aber ich finde, den kann man sich anschauen, aber ja, Kinder müssen sich natürlich das Original angucken. 6,5 von 10, glaube ich.
Ja, den muss man nicht abschaffen. Für mich, also es ist wirklich ein guter Film, aber für mich halt letztlich dann doch irrelevant, obwohl du mich jetzt so ein bisschen noch überzeugt hast, Christian, mit deinen Interpretationsansätzen. Ja, für mich gibt es 6 von 10 Punkten.
Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Ja, vielleicht zu niedrig, vielleicht ist er auch noch nicht so. Ja, nee, 6 zu 10 reicht. Punkt.
Ja, man kann sich den schon angucken. Die Sache mit den Geilen ist bleiten Geschmäckle. Und von mir gibt es auch 6 von 10.
Finde ich schön, dass du Geschmäckle jetzt immer in deinem.
jede Woche.
Jetzt würde ich was sagen, ohne die Geilen.
Was ist das für ein
Dschungelbuch fast?
Was ist das für ein Mundart? Das ist das Badische.
Geschmäckle ist badisch und ist aber ist halt nicht unbedingt der Geschmack an sich, sondern halt ist, wenn irgendwas so. Es ist was fischig im Staate Dänemark. Was also, ist das eigentlich? Wie schön die Englisch ist, Shakespeare.
Das Dschungelbuch ist jetzt in den deutschen Kinos, der Edding gesehen hat, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Da bin ich raus für diesen Cast, ich habe nichts anderes mehr gesehen. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema und das ist Gods of Egypt.
Yeah.
Ages have passed since the gods walked among us. Before the fury swept over our land. Before the war that divided us for eternity. You're not fit to be king. It's my turn now.
Yo, kommen Brite, ein Schotte, ein Däne und ein Australier in eine Bar. Der Barkeeper fragt, warum habt ihr alle Sand in den Schuhen? Und die Gruppe antwortet, wir sind alles ägyptische Götter. Ja, Gods of Egypt ist ein massiver 140 Millionen Dollar CGI Schandfleck, in dem Nikolai Coster-Waldau, den kennen wir aus Game of Thrones.
So ein geiler Name, Alter. Nikolai Coster-Waldau.
Coster-Kandale.
Er und Gerard Butler, den kennen wir aus 300 und vielen anderen mittelmäßigen Filmen. Die spielen die göttlichen Brüder Horus und Set. Und nachdem ihr Vater abgedankt hat, zanken die sich die beiden um den Thron Ägyptens. Und der böse Set besiegt zunächst den guten Horus und beraubt ihn seiner magischen Augen. Doch mit Hilfe des gewieften Taschendiebes Beck nicht der Musiker, arbeitet Horus knallhart an seinem Comeback? Ja, so die Frage an euch, Leute. Gods of Egypt, gibt es hier überhaupt noch was Gutes drüber zu sagen?
Ja, Gods of Egypt, nimm eine tote Katze und einen labbrigen Wildunfall-Dachs und reib die vor laufender Kamera aneinander, du hast sofort einen besseren Film als Gods of Egypt. Ja, ein bisschen albern, aber es stimmt. Ja, ägyptische Mythologie, so trifft halt so Hollywood-Schmuh und so schimmriges CGI-Gedöns, dazu B-List-Darsteller, also maximal B-Liste, die halt weiß Gott keine Publikumsmagnete sind und halt so wirklich die Frage aufwerten, weshalb man dieses Projekt überhaupt whitewashen musste von vornherein. Ja, nichts an dem Plot kann länger als 1 bis 2 Minuten ersonnen sein, finde ich. Alles, was auch nur ansatzweise die Bezeichnung Plan in dem Film verdient, sind halt so Charaktere, die allein nicht auf ihr, so, ja, auf ihr Glück hoffend irgendwelche albernen Exkursionen unternehmen, die dann aber auch völlig ohne größere Widerstände so überwunden werden können. Ja. Und ob man mal ein Auge klauen muss oder gerade mal Flügel braucht, weil man so ins Weltall fliegen muss, das ist völlig egal. Das geht dann halt einfach schnell mal, weil es ist so. Das kann ich halt manchmal in Filmen akzeptieren, die es geschafft haben, mich reinzuholen. So heißt es, selbst Seventh Son hat das gepackt, was ja ein Film aus der Sparte ist. So. Ja. Irgendwas mit Monstern, irgendwas CGI. Weil da wenigstens ein sympathischer Charakter drin ist. So, der ist in dem Fall Jeff Bridges, weil man auf den irgendwie Bock hat und das ist irgendwie sympathisch und irgendwie cool. Gods of Egypt kann auch mit seiner millionenschweren Technik überhaupt gar nichts rumreißen. Das ist wirklich krass. Wenn man wirkt, 140 Millionen und die schaffen nichts. So, das ist einfach, Gods of Egypt ist wirklich ein reicher, unsympathischer, mega voll Spaß. Einfach so. keinen Bock hat. Einfach geil. So, das ist, so. Kein Charakter zeigt irgendwelche glaubhaften Emotionen. Niemand hat Persönlichkeit. Man verlässt sich auf den Gebetswürfel für schlechte Hollywood-Dialoge. Der Film ist eine einzige Plage und einfach, weiß nicht, einfach schrecklich. Und,
Ja, das ist halt einfach so richtiger Rotz. Einfach. Ich habe mal ganz kurz zusammengefasst, wo man diese 140 Millionen Dollar besser hätte investieren können. Und die Antwort ist, egal, wo. Überall, es ist völlig egal. Die könnt ihr nehmen und in die Tonne kloppen. Und das ist immer noch besser als dieser Drecksfilm. Einfach. Was soll das denn? Was ist das denn? Also die Leute rennen durch die Gegend und in jeder Szene wird Spannung erzeugt. Und die Spannung wird jedes Mal dadurch erzeugt, dass es irgendeine Art von Countdown gibt. Also der Tempel stürzt ein, der Boden fällt raus. Irgendwer ist in der Unterwelt gefangen und hat nur noch 3 Tage, bis er dann ganz tot ist oder so. Und die ganze Zeit so, ja, und dann schaffen sie es gerade so. Und das passiert 700 Mal in diesem Film. So. Irgendwer, ja, hier, oh, hier, dann musst du jetzt aber da rüberspringen. Das wird ja aber ganz schön weit, so, ob du das schaffst. So, ja, er schafft es gerade so. Das ist halt einfach so dumm. Und dann Ungereimtheit noch und nöcher. In der einen Szene gucken sie durch ein Teleskop. Das gibt's erst in der Renaissance erstmal. Außerdem sind beide Linsen konvex und dann müsste das Bild eigentlich verkehrt rum sein.
So. Da geht's doch schon mal los. Für 140 Millionen Euro. Ein scheiß Teleskop.
Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist echt Computerspiel der Film. Also du hast halt, du kannst die Hauptperson Kratos nennen, dann hast du God of War 3. Ja, also das voll. Ist eine Aneinanderreihung von Missionen. Und Hodder hat es gesagt, die sind alle gleich. Die sind alle gleich. Aber um mal ein bisschen versöhnend hier zu werden, es ist schwierig, einen Film zu bewerten, bei dem man glasklar nicht in der Zielgruppe ist. Also der ist halt für die Alterssparte 12 bis 15. Es gibt halt Riesendekolletés, aber keine Nippel. Es gibt epische Kampfszenen, aber kein Blut und keine Gewalt. Und es gibt flotte One-Liner, aber nichts Gehaltvolles. Also das ist halt so diese stumpfe Berieselung. 2 Stunden, 7 Minuten, wenn ich richtig mitgezählt habe.
ist so eigentlich. Du hast aber schon mitgezählt.
Ja, ich habe mitgezählt. Die Sekunden auch. Ja. Ist schon irgendwie durchkalibriert. Das soll schon so sein, glaube ich. Und das ist irgendwo auch effektiv, aber halt nicht für Leute mit Gehirn.
Ich finde aber, das Problem ist nicht, dass das irgendwie ein bisschen stumpfe Action ist, weil ich kann mich damit super gut anfreunden, weil es ja interessant geht, ist, ich kann gut Expendables gucken, wenn aber Leute dann das, was sie machen, halt richtig machen. Also wenn das Handwerk einfach stimmt. So, ich habe Bock auf gute One-Liner, aber ich finde, der Film hat halt keine. So, dann geht es halt schon mal los. Ja. Also der hat halt One-Liner, aber die sind halt schlecht. Und da wird nichts, trägt da irgendwas. Ich finde, kein Charakter ist konsistent. Dann wird dann manchmal gesabbelt, irgendwie Sedril, dann manchmal über seinen komischen Businessplan des Bösen, dann wie er jetzt hier, was er jetzt als nächstes macht, und dann bringe ich ihn um, und dann habe ich sein Auge. Und dann ist halt so, weiß ich nicht. Ich finde, das ist so, das hat überhaupt keinen Charme. Ich finde, und ich meine, was eigentlich krass ist, weil du hast, visuell hat der Film ja krasse Möglichkeiten, so dich da, also wirklich so eine Welt zu erschaffen, und trotzdem ist irgendwie alles, obwohl es alles glänzt, ist trotzdem alles irgendwie fahl und tot. Und das ist ganz bitter.
Ich will aber weitergehen. Ja. Also der Film Film ist porthässlich.
Also ja, naja, das
für 140 Millionen, das ist sicherlich nicht neuestes CGI, ja, was, also ganz sicher nicht. Ja, naja. Selbst bei dem Budget, das ist halt so, also das ist eigentlich eine Sci-Fi-Serie. Also ich meine, das ist selber nicht das Genre.
Ja.
Aber ja, der Knackpunkt ist, da stimme ich dir dazu, man kann dumm Scheiß machen, aber man kann es auch ein bisschen kreativer machen, als es Monster Beach Club macht. Also über Charaktere braucht man ja echt nicht reden. Der mit am meisten Potenzial ist halt echt noch Seth, also Gerard Butler, der Böse.
Finde ich auch.
Aber dessen Rolle in dem Film ist halt, der kommt alle 45 Minuten, springt ans Bild und sagt, hey, ich bin noch böse. Ja. Und man vergisst, dass er überhaupt noch
genau, mitspielt. Genau, und schreit halt irgendwie Sparta-Style.
Ja, ja, genau. Und dann hast du halt alle Frauen, die sind alle halt übersexualisiertes Eye-Candy mit dicken Brüsten. Dann hast du Beck, eigentlich die Hauptperson, so ein junger Taschendieb, der ist halt gar nichts. Also der ist wirklich nichts. Das ist halt
so ein Legolas für Fußgänger.
Ja. Ja. Ja,
total.
Ja, also der Film verdummt merklich.
Wie ist denn das... Ist es denn so, ich habe es ja nicht gesehen, weil normalerweise, ich weiß noch, Max, als wir Seven Sun damals gesehen haben und vorgestellt haben und irgendwie, und das ist auch echt kein guter Film so an sich, aber wenn man sich drauf einlässt, so, da geht's halt ab, da ist direkt eine Hexe und ein Drache gleichzeitig und dann reitet eine Geisterkutsche in den Abgrund oder weiß ich nicht was halt, dann der Blutmond geht auf, da ist halt voll geballert mit so absurdem Fantasy-Nerd-Scheiß und da kann ich halt, komme ich halt gut mit klar, also es ist halt wie sich irgendwie in einer Runde 20 Magic-Karten hintereinander anzugucken und sich, ah, das ist geil, wenn die alle mal einen Film hätte, wenn ich nur ein Land hätte.
Ich meine jetzt, über diese Whitewashing-Sache können wir gleich auch noch reden. Ja. Wie ist denn das? Ich meine, das sind alles irgendwelche ägyptischen Götter und die können sich dann transformen. Und Max, du hast mir vorhin noch erzählt, irgendwie einer ist dann im Weltall und kämpft gegen so einen riesigen Wurm oder sowas.
Ja, sicher.
Das ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen auch geil. Und ich habe das Gefühl, immer, dass in so Actionfilmen, du musst es halt machen wie Mad Max oder gar nicht. Also wenn du es halt machst, dann zieh es halt so richtig durch, weil dieser Beck oder dieser, du hast oft in solchen Fantasy-Filmen, das hattest du in Seven Sun auch, hast du so jemanden, mit dem sich der Teenager identifizieren soll, weil er so die Blaupause für ihn ist. Und der hat dann meistens keine Eigenschaften, ist ein Schönling und kann nicht schauspielern. Und an diesem Typ fallen halt dann immer diese Filme, weil du halt nicht einfach halt nur Max hast, wie bei Mad Max, der halt einfach cool ist und fertig. Du brauchst nicht immer einen, der auch ein Teenager ist.
Ja,
so, ne? Und ist es da auch so, dass es einfach, also wird auch zu viel gelabert, weil ich weiß noch, in diesem Turtles-Film zum Beispiel, den wir gesehen haben, diesen von Michael Bay produzierten, da war halt auch nur Exposition und Gesabbel und
Action. Das Ding ist, es wird nicht zu viel gelabert, würde ich sagen, aber und zwar in diesem Fall tatsächlich zu wenig, teilweise. Weil so, also es passieren halt irgendwelche Sachen und dann kommt halt in einer Zeile wird es eben so hin erklärt. Und die ist halt entweder vorher oder danach, nachdem das passiert. So, also dann ist halt irgendwie so, kommen halt irgendwo hin, die gehen gerade durch die Wüste, dann sagt der eine Typ, ja, nee, wir können nicht jetzt durch die Wüste, ist zu gefährlich. Dann sagt der andere, nee, lass mal doch durch die Wüste. Er sagt, nee, wir können nicht, ist zu gefährlich. Und dann gehen sie nicht. So, und das war's. So. Und dann der eine kann eigentlich gerade nicht fliegen, weil dann ihm ein Auge fehlt zum Fliegen und er braucht beide Augen zum Fliegen. Dann fliegt er später halt trotzdem. Und werden sich alle Leute angucken und sich denken, warum fliegt er jetzt? Und dann sagt er danach, ach so, ich kann übrigens doch mit einem Auge fliegen. Und dann denkst du, was, fickt euch doch. So, dann legt euch diese Regeln nicht auf, wenn ihr sie dann einfach brecht. Und das ist halt völlig komisch.
Ich finde halt, man kann ja sich auch, wenn man eben, genau, wenn man sich darauf einlässt, durchaus Spaß an so Bombast haben. Ja. Ne? Wenn einem, genauso bei Seven Sun, da wirklich nach einer Minute wird ja alles um die Ohren geklatscht. So, ach guck mal, ich wusste es doch schon immer, wie heißt die Schauspielerin nochmal von Still Alice, ich hab's gerade den Namen vergessen, Julianne Moore. Sie ist eine Hexe, sie kann sich in eine riesige Drachenschlange verwandeln. Ich wusste es.
Aber mit Alzheimer.
Mit Alzheimer, genau. Das kann sie, der Drache kann nicht mehr viel, aber er sieht besser, fieser aus als vorher, die Frau. So, ne, und das ist so, der Film macht keinen Spaß, das ist so das Ding. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil natürlich ist das stumpf, natürlich soll der Film nicht auf, will der Film auch nicht aufwarten mit einer ausgeklügelten Story und natürlich kann dann einer ins Weltall fliegen und das ist mir doch auch scheißegal, das stört mich auch nicht und dann ist es halt zufällig so, dass gerade der fette Dämonenwurm Apophis vorbeikommt und Ra den schnell mit seinem Feuerspeer abschießen muss, was eh so lächerlich ist, weil der schießt dreimal, das ist mit diesem Feuerraketenwerfer, schießt er dreimal und dann ist der Wurm auch schon wieder weg und das macht er halt jeden Tag, man fragt sich, auch, was ist, das hätte man sich vielleicht auch noch geiler ausdenken können. Wieso? Oder einfach
weglassen. Hättet ihr vielleicht noch ein bisschen
was? Also, wie gesagt, ich würde bei solchen Filmen auch nicht so krass auf Konsistenz pochen. Niemals. Wenn einer eine dumme Idee hat
es und. Es gibt halt auch Filme, die machen dasselbe, dieses ständige, immer noch eine Mission, es klappt nur fast, auch so schaffen, dass du wenigstens ein bisschen denkst, da könnte was schiefgehen.
Ja,
und das macht dieser Film gar nicht, weil du ganz genau weißt, dieser Beck macht jetzt 700 irgendwie Backflips und schlängelt sich hier noch irgendwie durch und dann hat er halt das Ding.
Ich finde halt die Rolle. Also, die Rolle halt von Jamie Lannister oder Jefferson, wie ich ihn nenne, von El Bundy eigentlich, weil der sieht ein bisschen so aus, wenn man hinguckt. dann sieht man es. Ich finde, seine Rolle ist sehr schwierig, weil er soll ja diesen, Horus spielen, Horus, der ja im Prinzip so dieser klassische, so wie man es auch aus Gladiator kennt, so dieser Prinz ist sozusagen, ja, so dieser, der so dekadenten Lifestyle fährt, geil, so, und der halt so super unverantwortlich ist und eigentlich noch nicht bereit, König zu sein. Also wirklich aus der letzten Suppenschublade geholt, okay. Aber ich finde, an dem scheitert das auch so ein bisschen, weil du hast halt Beck und du hast halt den und das sind halt zwei Lattencharaktere. Also das, da ist gar keine Identifikationsmöglichkeit in irgendeiner Form da. Und ich finde, und was ich auch meinte, also ich finde auch in Dialogen, die Charaktere sind nicht konsistent, sie sind aber auch wirklich hohle Trägerraketen für blöde Lines. Und das ist so ganz, ja, das tötet es einfach so doll. Also da hätte mal einer gefehlt, den du irgendwie Bock hast und sagst, mit dem gehe ich jetzt los und, ja, wir schlagen jetzt Schädel ein. So.
Ja. Und warum, ja, es auch keinen Spaß macht, ist, wie Hotte das auch schon angedeutet hat, dass du zwar zugeballert wirst von Anfang an, aber immer mit demselben, immer mit derselben Mission. Ja,
genau.
Dass sich das ist alles viel zu gleich für mich und du weißt halt schon, okay, sie müssen wieder innerhalb jetzt, sie haben noch 30 Sekunden und dann müssen sie da raus sein und dann kommen sie da raus. Sie haben 20 Sekunden, dann bricht die Treppe ein und dann springen sie noch
schnell. Das geilste Beispiel ist, wir sind ja in Ägypten, deswegen gibt es natürlich auch die Sphinx, die ist dann irgendwo sonst wo in der sonst wo Welt, wo sie halt gerade, dann gehen sie durch eine Pyramide, dann ist sie da. Ja. So. Und selbst da, so, dann hast du die eine Szene, wo die Aufgabe nicht ist, irgendwo schnell irgendwo durchzurennen oder irgendwas zu klauen, sondern ein Rätsel zu lösen. Und da wird die Spannung so aufgebaut, dass diese Sphinx anfängt, auf die einzuprügeln und sie nicht so viel Zeit haben, um das Rätsel zu lösen. Das ist wieder genau dasselbe. Und du denkst so, was wollt ihr denn? Was macht ihr denn hier? Das ist so kacke. Eine andere Sache, kurz bevor wir nochmal zum Whitewashing, ja, vielleicht kommen, ist auch so diese Sache, ich finde es immer problematisch, wenn du einen Film hast, wo es Menschen und Götter gibt und die Götter verhalten sich genauso wie Menschen. Mhm. Weil an sich müssen Götter ja immer eigentlich egalitär eigentlich sein, weil sie halt mächtig sind oder was weiß ich, oder weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall sollten sie sich in irgendeiner Weise anders verhalten als Menschen. In aber diesem Film ist es aber völlig egal. Ja, ja, eben. Naja, aber je mehr, wenn du unendlich Macht hast, dann muss dir eigentlich alles scheißegal sein. Mhm. So, aus der Hinsicht jetzt. Ja. Und aber in dem Film sind halt, die Götter zeichnen sich dadurch aus, dass sie größer sind als die Menschen. Ja, so, ja. Also, ja, gut, du bist halt groß, du bist wahrscheinlich ein Däne. Und der eine ist auch noch Däne.
Das Puzzle fügt sich zusammen.
Dänen lügen.
Stichwort Whitewashing, das ist ja gerade auch wieder im Gespräch, weil das erste Bild, lustig, dass wir halt echt kurz vorher diesen Anime-Podcast, ja, aufgenommen,
ja,
haben.
Ja.
Von diesem Ghost in the Shell-Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle jetzt rausgekommen ist. Ist ja einer der Anime-Klassiker. Und sie hat irgendeine Jacke an und guckt irgendwie nach rechts. Mehr konnte ich auf diesem Bild nicht erkennen, hat schwarze Haare so. Und halt einen riesen Shitstorm im Internet und auch Gods of Egypt ist schon mega Shitstorm vorausgegangen. Und der wird halt ultra floppen auch, dieser Film. Ja. Mhm. Und krass, oder bei Gods of Egypt, dass du halt irgendwie einen Film über ägyptische Götter machst. Und ich glaube, es spielt nicht ein Ägypter mit in diesem Film, oder?
Ist das so? Ich glaube, der Regisseur hat bisher 3 Mal in Ägypten gewohnt.
Ja.
Das ist dann,
ja,
in Neuseeland, ja, ausgewandert.
Also Australien, ja.
Ja, das Ding ist halt so, keine Ahnung, ich meine, das ist halt, ich würde da vielleicht sogar sagen, okay, die Studios haben irgendwie auch die Berechtigung, die müssen halt irgendwie gucken, dass sich das verkauft, aber nicht, wenn dann sowas dabei rauskommt. Nee, so, das ist so das Ding. So, aber, und das Ding ist halt so, keine Ahnung, denk dir eine andere Geschichte aus und sag die Namen, änder die Namen um oder so, keine Ahnung, das hat ja auch mit ägyptischer Mythologie nichts, nee, zu tun. Nada. Außer, dass der eine sieht ein bisschen aus wie ein Hund, ja. Nein, aber also so, das ist halt so, wenn, dann mach's doch vernünftig. Es gab ja auch hier diesen Noah oder wie der hieß, wo es genauso war, der, ja, wie dann in Israel spielt und da sind auch alle weiß. Übrigens, auf der ganzen Welt gibt es nur weiße Männer.
Und Emma Watson.
Emma,
ja, stimmt, ja.
Und es ist halt so, also wenn du sowas als Grund bringst, so, dann musst du halt wirklich auch dann was liefern. So. Ja, aber wenn du dann da solche Leute, wer ist dieser Typ, der Beck spielt? Den habe ich auch noch nie gesehen. So, ob das jetzt ein Ägypter ist oder nicht, ist mir persönlich scheißegal. So, dann können sie auch einen Ägypter nehmen.
Ja, ich hatte seine Einladung gerade auch schon so. Der Witz ist ja so ein bisschen, du hast, es ist ja wirklich nicht so, dass sie die krassen Publikumsmagneten da angestellt haben, sondern, ja, wirklich halt irgendwelche Leute, die einfach echt lange nicht mehr irgendwo zu sehen sind, außer jetzt waren, außer vielleicht bei Game of Thrones oder Gerard, ja, Butler, den man halt schon irgendwie kennt, der auch schon durchaus, glaube ich, auch mit, also der macht schon Sachen, der ist nicht nur ein dummer Action-Darsteller, glaube ich. Egal. Mir ist das selber tatsächlich auch ein bisschen Latte, aber ich finde das Argument so, ich meine, du hast 140 Millionen und da kriegst du das nicht hingeschissen, einen Film entsprechend zu promoten mit Darstellern, die man vielleicht nicht kennt, die aber vielleicht, ja, einfach besser in die Rolle passen. Und das sind für, ja, mich immer so faule Ausreden von diesen ganzen dummen Filmstudios. Es ist egal, welcher Bereich es ist, Musikbusiness, Film, Geschäft. Es ist einfach immer diese Feigheit von einfach Zahlenschiebern, die vor ihrem Abakus sitzen und einfach keine Eier haben und die dann einfach auf jede Moral auch irgendwie in letzter Form auch scheißen. Und ich meine, natürlich scheißt dieser Film auch auf ägyptische Mythologie. Insofern kannst du auch sagen, du hättest dir auch in irgendein Jupiter-Ascending-mäßiges Universum ausdenken können mit den gleichen Leuten. Das wäre der gleiche Film gewesen und hättest einfach die Namen umgeändert. Aber im Endeffekt ist es für mich einfach wirklich, haben die einfach, ja, Kohle hin oder her. Es ist einfach, das Business ist einfach scheiße. So, das nervt einfach und es nervt, dass dann so viel zu viele Leute klein beigeben, anstatt einfach mal das vernünftig zu machen. Weil ich meine, warum hat, nimmt uns man dann nicht an oder sieht man das mal als Gelöblichkeit? Du kannst ja auch einfach vielleicht mal Darsteller pushen, die man nicht kennt. Keine Ahnung, es gibt sicherlich auch geile ägyptische Darsteller, da weiß ich wo. So scheißegal, Alter. Stell einen geilen Darsteller hin und dann ist es eine runde Nummer. Also dann ist es ein guter Film. Und bei dem Film wäre es wirklich, scheißegal gewesen, wer es spielt. Also wirklich, also wie Schimanski nochmal raus und dann hätte alle Rollen spielen können, auch die der Frauen.
Ich glaube, dass das... dieser Outrage bei Ghost in the Shell ging halt eher darum, dass auch gleich die Liste der Produzenten ist halt bekannt geworden ist von dem Film und das sind da Produzenten von wirklich nur B- oder C-Action-Movies. Also ich rede von Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance oder so. Der Typ steht da halt dahinter. Und aber andererseits, man muss aber auch ein bisschen die Studios verstehen. Ich bin auf Christians Seite, weil du kannst, klar ist es natürlich, ist es dumm, dass Tom Cruise der letzte Samurai ist, aber du kannst den Film nicht ohne Tom Cruise drehen. Meiner Meinung nach.
Na, aber er spielt auch kein Japaner. Das ist der Unterschied. Ja, genau. Er ist ein fucking Amerikaner.
Exakt. Und deswegen ist er, und da haben sich aber auch Leute drüber aufgeregt, warum ist Tom Cruise der letzte Samurai? Ist eigentlich ein Running Gag. Aber der, ich glaube, der Unterschied ist, machen wir trotzdem einen guten Film oder machen wir halt irgendeine
behinderte Kacke? Den Punkt sehe ich durchaus natürlich, klar. Ja. Aber ich glaube, da gibt's auch, kann man sich auch irgendwie wie oft, so oft im Leben, auch irgendwo vielleicht in der Mitte treffen. Ja. Und ich finde es halt immer komisch, wenn die Studios mit den größten finanziellen Möglichkeiten immer das Argument, wir müssen irgendwie bei unserem Geld bleiben. Weißt du, das ist das Grundargument des fucking Kapitalismus. Wir haben doch die Anleger, die müssen wir zufriedenstellen. Ja, aber ihr macht den ganzen Tag nur Scheiße. Ja, aber wir müssen die Leute auch zufriedenstellen. Ja, aber das macht's doch nicht besser. Also, das ist so die Frage, irgendwann musst du aus der Schleife ausbrechen. Eben, darum geht's
mir halt. Ne? Das ist ja das Ding, das Problem auch beim Whitewashing ist ja nicht ein Film. Das ist ja jetzt nicht, dass halt Gods of Egypt, wenn das alles Ägypter wären, damit wäre das Problem nicht gelöst, sondern es ist ein systemisches Problem, sag ich mal, keine Ahnung. Genau. So, und da könnte man ja aber mal zumindest langsam raus. Und langsam raus kommst du nicht, wenn in Gods of Egypt kein Ägypter mehr gibt. So, dann nimm doch wenigstens zwei oder mal drei. Oder von mir aus auch erstmal nur Nebenrollen. So, aber da sind alle weiß. Der eine ist Schotte, der andere Brite, ein Australier und ein Däne.
Und man hört es. Man hört es auch einfach.
So, das kann es halt dann auch nicht sein. So, weiß ich nicht. Also, Und dann ist der Film halt einfach scheiße.
Und es ist halt schon, und das finde ich wirklich auch toll, manchmal wird da vielleicht zu schnell der Tweet abgesendet, ohne dass man irgendwas weiß von irgendeinem Film. Also ich meine, ein Bild, so keine Ahnung. Was ich schon cool finde, ist halt, dass die Studios jetzt auch mal merken, sie können auch einfach nicht jeden Scheiß machen. So, es gibt jetzt einfach, also wahrscheinlich werden die auch nur so Checkboxes haben, zu merken, okay, kein Whitewashing beim nächsten Mal, so, damit der Film nicht vorher den Shitstorm kriegt. Aber man merkt schon so, Sachen, die einen krassen Shitstorm hatten, und ich meine auch, dieses Lone Ranger, wo Johnny Depp so ein Indianer spielt oder ein Native American, ist ja auch mega gefloppt und gab es auch einen Shitstorm. Also es ist ganz cool, dass man merkt, die Leute haben irgendwie so eine Macht. Und das,
klar, das ist auch schön zu merken, was mich halt am Ende wird sich das System aber nicht ändern, weil die Leute werden ja dann auch nur aus sozusagen marktwirtschaftlichen Gründen diese Sachen ändern und nicht aus moralischen, weil sie selbst vertreten. So. Sondern dann wird eher die Liste aufgemacht, guck, okay, achso, weit wahrscheinlich
ist es gelaufen. Wie viele
Ägypter haben wir, ja. Gut, wie viele Ägypter können wir denn so reinnehmen? Okay, ich meine, im Endeffekt kann man sagen, gut, vielleicht, wenn es dann dazu führt, zu einer Gleichberechtigung der Darsteller, dann ist es ja vielleicht auch gut, aber es ist natürlich noch ein langer Weg.
Ich sag mal so, das ist natürlich die alte Frage, die Kant sich stellt, ob die gute Tat natürlich im Ergebnis ist oder in der Intention.
Richtig, ja.
Du willst natürlich, das einzig Gute ist ein guter Wille, dass die Studios schon mit dem guten Willen die Filme machen und nicht
das
nur sagen,
wünschenswert,
das Ergebnis soll so sein, dass das Publikum gepleased wird. Aber ich denke mal, auch wenn Starbucks jetzt Bio-Kaffee, der Fairtrade ist, anbietet, ist schon vielleicht was gewonnen und vielleicht ist es auch so, wenn einfach jeden Film jetzt nur noch Ägypter mitspielt. Ja. Aber welche Punktzahl gebt ihr denn Gods of Egypt?
Ich hatte es neulich schon. Für Filme, die es einfach nur gibt, gibt es von mir einen Punkt. Weil null gebe ich nicht, aber den Film gibt es. Ich habe ihn gesehen.
Ich hätte 2 Punkte gegeben, aber die Sache mit dem Teleskop.
Bei genauer Betrachtung.
Deswegen 2 Punkte verkehrt rum, 1 Punkt. Auch.
Nicht schlecht.
Ja, er ist halt mega gleichförmig und unkreativ. Jetzt mal die ganzen anderen Issues mal beiseite. Also so eine halbe bis dreiviertel Stunde hat er mich, glaube ich, bei der Stange gehalten. Aber mehr nette Sachen kann man darüber auch nicht sagen. Ich gebe 2 von 10.
Alles klar. Gods of
Egypt. Du darfst auch. Also bei jedem anderen Film würde ich sagen, wenn du den nicht gesehen hast, darfst du keine Punkte vergeben. Aber bei Gods of Egypt Mach einfach.
Ich würde sagen, mir hat vor allem die Szene mit dem Weltraumwurm und den Feuerraketen dafür gefallen. Dafür gibt es 3 von 10 in meinem Buch. Gott sei Dank, du bist jetzt in deutschen Kinos. Ich habe mich echt ein bisschen drauf gefreut, diesen Trott zu gucken. Dann leider nicht geschafft, in Anführungsstrichen.
Das ist wirklich einer, da würde ich sagen, den kann man sich sogar einfach angucken, weil er so kacke ist.
Okay, alles klar. Dann kommen wir zur neuen Serie The Path.
As the doctor walked up the steep mountain, he thought about all the horrible things he had done to the soldiers at the hospital. He now knew that it was all lies. What he had been asked to do, what he had done, and he knew. He couldn't live a life of lies.
In the path. Geht es um, im Grunde genommen, eine Sekte, die sich The Meyerists halt nennen. Mhm. Und wir sind bei so einer Katastrophe. Da war ein Hurricane und die Leute sind alle völlig fertig und haben nicht mal Wasser zu trinken. Und dann kommen diese Leute da an und holen die alle ab und bringen die weg. Und dann kommen die auf so eine Wohngemeinschaft, also so ein Riesengelände, was dieser Sekte gehört, und werden da versorgt. Und dann merkt man aber schnell so, okay, irgendwie haben die nicht nur gute Intentionen, die wollen irgendwie mehr. Und wir befinden uns dann in einer Familie, die halt in diesem Kult ist. Und aber der Vater, der von, wie auch immer, wie heißt er?
Aaron Paul,
ja, gespielt wird, der hat war auf so einer Fortbildung von dieser Sekte und hat da so Visionen gehabt und zweifelt so ein bisschen an der ganzen Ideologie, die da erzählt wird.
Mhm.
Und wir sehen ihn dann quasi, dann geht er in die Public Library und ganz geheim sucht da, guckt da im Internet halt, was es mit dieser Sekte auf sich hat, und kommt dann auf eine Telefonnummer und die ruft er dann an und trifft sich da mit einer, die da ausgestiegen ist, und seine Frau kriegt es aber so ein bisschen spitz und verdächtigt ihn der Unzucht quasi, weil sie denkt, dass er da ins Motel fährt, um mit einer anderen Frau zu schlafen, aber stattdessen will er nur mit ihr reden über die Sekte. Und es ist, da lässt uns eigentlich die erste Folge so ein bisschen so. Also wir wissen nicht, und es wird vermutlich darum gehen, wie er sich dann jetzt dadurch bewegt. Sind seine Zweifel berechtigt? Will er da raus? Kommt er da raus? Weil da natürlich auch viel dran hängt, so, weil seine ganze Familie auch in dieser Sekte ist. Und da steht natürlich einiges auf dem Spiel.
Ich bin auf jeden Fall erstaunt, wie wertig diese Serie ist. Also wie schnell Hulu da nachgezogen hat. Also jetzt gegen Amazon Prime und auch gegen Netflix.
Ja.
Das hat genau dasselbe Level. Also wenn nicht sogar noch ein bisschen besser.
Weil diese andere Serie war doch auch Hulu, dieses Steven
Spielberg. Ja, das war ja auch schon ein High-Budget-Shit.
Genau, man merkt, auch bei Hulu sind da halt größere Namen am Start. Da stehen Leute hinter der Kamera, die das können. Da sind auch wirklich gute Serien-Schauspieler am Start. Also gerade Hugh Dancy aus Hannibal, ich fand den unglaublich gut, super charismatisch hier in der Serie, und vor allem haben sie das Setting mega gut hingekriegt. Also es ist halt so ein bisschen mysteriös, bedrückend, komisch, was geht hier vor sich? Halt eine Sekte, du weißt nicht genau, wofür stehen die, was haben die für eine Ideologie, aber nur jetzt auf den Pilot betrachtet, hat sie haben die ist dann trotzdem mit den falschen Inhalten gefüllt, dieses Setting. Es war mir zu viel Melodram, weil es war eine halbe Stunde lang, ich glaube, mein Mann betrügt mich, aber er macht es halt nicht, und man kann sich halt auch einfach mal ausreden, wenn man verheiratet ist schon eine lange Zeit. Oder irgendwie, mein Vater hat mich misshandelt. Und ich meine, solche Sachen, klar, die Leute, das sind alles Charaktere, aber es ging mir zu wenig um die tatsächliche Sekte und um die tatsächlichen Vorgänge oder Geschehnisse, die da halt passieren. Und das hätte für mich mehr im Mittelpunkt stehen müssen.
Ja, für mich auch ein Riesenproblem. Also tatsächlich diese erste Folge, ich habe natürlich auch nur die gesehen, und genau, was du sagst, es ist zu viel Melodram, und dadurch hat die Serie mich auch einfach schon nach einer Viertelstunde, also oder 20 Minuten einfach verloren. So, ich war da einfach raus. Ich habe nebenbei im Internet rumgeklickt, und das ist natürlich scheiße, und das mache ich meistens auch nicht, aber ich hatte da wirklich, ich finde, du kannst da nicht so einen Sektenquatsch machen, und dann geht's aber, ich will ja wirklich wissen, ich will ja wirklich schon auch in der ersten Folge ein bisschen tiefer gehen können, ein bisschen mehr reingucken können in dieses Universum, was mir gezeigt werden will, und nicht, die erste Folge kratzt halt nur in der Oberfläche, und klar, will sich vielleicht auch nur was anteasen. Für mich war das aber schwer. Also mir ist auch wirklich schwer, da jetzt was auszusprechen, außer zu, also qualitativ, weil handwerklich ist das alles super. Also da hast du ja schon, ne? Also das.
Ich fand es ein bisschen schade, dass diese Sekte von Anfang an so negativ dargestellt wird. Also wir fahren ja mit diesen Hurricane-Opfern zusammen quasi da in diesen Sektenbereich quasi rein. Und da hätte ich es schöner gefunden, wenn ich länger, also wenn ich länger gedacht hätte, okay, das ist einfach, das ist cool da. So, das sind nette Leute, die haben vielleicht verkörpern, die was total schön ist. Und das ist irgend so eine Hippie-Kommune oder was. Nicht, dass das schön wäre, aber.
Und ob das schön ist.
Und ob das schön ist. Aber dass da irgendwie was Gutes wirklich ist. Aber es wird von Anfang an hat diese Sekte halt wirklich von Szene 1 weg halt so was Bedrohliches irgendwie. Das fand ich ein bisschen schade. Ich fand es eigentlich sogar interessant. Was du angesprochen hast, dass so seine Frau denkt, er, dass er Ehe bricht und man aber denkt so, ja gut, aber ihr könnt einfach darüber reden, aber dass das ja wirklich das Einzige ist, worüber er mit ihr nicht reden kann, weil sie ja wirklich, also es wird auch gesagt, sie ist in dieser Sekte aufgewachsen und sie hat das so richtig gefressen und ist da zu 100% drin, das heißt, das fand ich schon spannend, dass er das ihr das gerade genau ihr nicht sagen kann. Also, dass sie quasi denkt, sie fragt ihn ja so, bist du mir fremdgegangen? Und er sagt, nee. Und stellt dann so fest, okay, das, was ich wirklich gemacht habe, ist noch viel schlimmer eigentlich. Mm. Und da wurde aber viel zu wenig drauf eingegangen. Da stimme ich dir schon zu. Also, es wurde viel zu sehr klassisch irgendwie aufgezogen auf so Ehedrama. Aber an sich die Grundidee von der Serie finde ich super interessant. Aber ich finde, das hätte man besser umsetzen können, glaube ich.
Ja, aber insgesamt, also wir haben natürlich mal wieder nur eine Folge gesehen. Ja. Es könnte hier so ein bisschen Pilot-Syndrom auf jeden Fall wieder vorliegen, dass halt sehr, sehr viel langsam aufgebaut wird. Es gibt viel Exposition und das Pacing ist sehr, sehr schleppend. Aber es könnte halt genauso gut sein, dass in Anfang Folge 2 hier der Plot beginnt und es nochmal richtig ratzfatz dann weitergeht. An sich ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich so eine Welt dann langsam und bedächtig aufbaut. Ich finde es gut, aber es gibt dann natürlich nichts, was dich reinholt im Pilot. Mhm. Deswegen ist es schwer zu bewerten. Nach einer Folge, ich würde es trotzdem empfehlen. Ich glaube, hier steckt viel drin und ich vertraue auf jeden Fall dem schauspielerischen Potenzial, was ich hier sehe. Ja. Auch Aaron Paul fand ich super gut und Michelle Mulligan auch. Also das ist wirklich, das sind ultrafähige Leute.
Ich fand es ganz witzig, also finde ich auch, stimme ich zu, ich fand es ganz witzig, dass die Regisseurin, meine ich, oder Schreiberin, weiß ich gar nicht genau, aber irgendwer hat sich krass davon distanziert, dass das eine Abbildung von Scientology sein soll. Aber das ist es halt. Ja. Und ich finde irgendwie, also das ist halt schon Bullshit. So. Es geht darum, Scientology, so. Es geht darum, dass die Leute halt diese verschiedenen Stufen aufsteigen zur Erleuchtung. So. Ja. Und das ist halt einfach Scientology. Und ich finde, da könnte man schon irgendwie sich dann auch dahinter stellen und sagen, so, nee, wir machen hier eine Serie mit Scientology. Fände ich witziger, als hier halt dieses Meyerism aus dem Nichts zu stampfen und irgendwie so.
Da gibt es rechtliche Geschichten.
Eigentlich sollte die Serie erst The Way heißen statt The Path, aber dann gibt es auch eine andere Sekte, die irgendwas mit Way im Namen hat, dann durften sie nicht
The
Way
heißen. Scientology. Ich glaube, Scientology hat ein Buch, was The Way heißt.
Ah, genau. Aber da siehst du ja schon, da können sie es ja nicht Scientology nennen.
Das nicht, aber ich finde es dann schon ein bisschen schade, wenn die Schreiberin halt sich davon echt distanziert, so dann soll sie gar nichts sagen, so, weil das ist halt schon interessanter eigentlich, wenn man sagt, okay, das ist eine Serie, die spielt im Scientology-Universum, so. Mhm. Was auch immer das ist, so irgendwelche Leute fallen in Vulkane.
Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool, also mich erinnert es ein bisschen, bei The Leftovers gab es ja auch so irgendwie, da erinnert mich das so ein bisschen dran, ich finde es eigentlich ganz cool, diese Hurricane-Thematik mit dieser persönlichen Ebene der Sekte. Weiß man schon, wie lange das ausgelegt ist, oder ist das Open-End quasi, jetzt erstmal eine Staffel und dann gucken sie, ob sie es weitermachen? Gar nicht.
Wissen wir nicht. Aber das fand ich verdammt clever tatsächlich, jetzt wo du es auch nochmal sagst, weil das so schön unkommentiert bleibt. Mhm. Dass halt die Leute, die Sekte für ihre Sachen rekrutiert, halt Leute sind, die alles verloren haben. Also, also diese Opferstruktur, also wen suchen wir uns, wen versuchen wir zu uns zu holen. Und das war komplett unkommentiert und das fand ich cool. Nice. Also da ist, man kann sich das schon gut angucken.
Nö, ich mag Aaron Paul auch ganz gerne. Ich gönne ihm auch dann nochmal in so einer Serie am Start zu sein. Der hat ja dann ja so Need for Speed und sowas. Ja. Der ist jetzt so ein bisschen wie auch Nicola Costa-Waldau. Man merkt so ein bisschen, diese Serienleute, die kommen so ein bisschen an in Hollywood, aber eigentlich machen die schon auch viel Schrott. Also es gibt eigentlich wenige, die dem wirklich entkommen können. Auch wenn man sich jetzt mal so Jon Snow oder so Leute anguckt, so was die so Pompeii oder irgendwelche Filme. Ja. Also die kriegen dann mal ihren Blockbuster-Auftritt, aber dann auch wieder bitte schnell wieder in die Schublade. Ja, von euch allen so eine leichte Empfehlung, ein bisschen viel Minuten.
Also ich werde Teufel tun, da eine negative Bewertung zu abzugeben, weil ich glaube, dass da was drinstecken kann, auf jeden Fall ganz klar. Also da schließe ich mich Malte auch an. Kleine Korrektur, The Way International ist, hat aber nichts mit Scientology zu tun. Nochmal für unsere Zuhörer.
Na gut, von mir aus.
Cool, ich werde mir da auf jeden Fall die erste Folge angucken. Ja. God of Egypt. Godzilla werde ich bleiben lassen. The Path ist ab jetzt auf Hulu. Das habt ihr bestimmt alle da draußen zu Hause. Könnt ihr euch da angucken. Verfügbar, wenn ihr es gesehen habt. Schreibt uns eure Meinung auf Dr. Peng. Nee, auf podcast@drpeng.de. Wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe nochmal mir Good Will Hunting angeguckt.
Geil.
Und das ist so ein Hammerfilm, finde ich. Ohne Scheiß. Ja. Ich finde, das ist so super, weil der Film so einen schönen Konflikt hat, den es nicht so oft gibt, halt von jemandem, der halt ein Genie ist eigentlich, und das ist halt ein absurdes Genie, ne, das Matt Damon da spielt in Good Will Hunting, aber gleichzeitig so einen geilen Konflikt hat, dass er sagt, ich will eigentlich lieber mit meinem Kumpel zusammenbleiben und saufen, dann muss ich nicht mich herauswagen in die Welt, denn da könnte ich enttäuscht werden von den Leuten. Ja. Also du hast das Potenzial, du hast das Talent, aber du traust dich eigentlich nicht, was daraus zu machen und lügst dir so eine Romantisierung des Proletariats so ein, weil da bist du halt sicher und da bist du dann halt einfach der Smarteste in dieser Clique.
Ja.
Und ich finde, das ist ein toller Film, ich finde, der ist super emotional, ich finde, die Schauspieler sind alle der Hammer.
Ja.
Stellan Skarsgård, Robin Williams, auch Ben Affleck macht eine super Rolle. Und ich finde auch so schön, dass der Film auch so ganz unterschiedliche Konflikte nochmal so aufwirft, auch zwischen diesem Mathe-Professor und dem Psychiater, die sich auch alle lösen im Film, plus ich glaube Minnie Driver heißt sie oder so, der Love Interest von ihm, super Frauenrolle für den Film, die ist mega tough, die ist mega witzig, trinkt super viel Bier, ist gleichzeitig irgendwie clever, aber nicht so clever wie er, weil er ein fucking Genie ist, so ein absurdes Genie. Auch wie diese Genie-Sache, also einfach halt viel klüger ist als dieser Kack-Mathe-Professor, der quasi Nobelpreis gewonnen hat. Also ich habe wirklich nur richtig positive Worte für Good Will Hunting über. Den kann man sich immer eigentlich angucken, wenn man irgendwie mal schlecht drauf ist oder sowas. Ich finde, das ist ein Hammerfilm. Gehört, glaube ich, echt so in meine Top 5 auf jeden Fall mit rein. Wenn es gut gemacht ist, dann mag ich so Tränendrücker, persönliche Dramen irgendwie. Und ich finde, weil der einfach clever ist und ja, glaube ich, auch mit Damon Ben Affleck.
Da hängt man ja auch an den Dialogen, finde ich, weil die einfach die so geil sind. Das macht einfach nur Spaß, dazu zu hören.
Was ich auch mega gerne mag, ist dieser, ist zwischen dem Psychiater und dem Professor, weil er hat immer so, weil Robin Williams Charakter gilt ja so als Gescheiterter quasi, der nicht so in die hohen Ränge aufgestiegen ist.
Ja.
Und dann sagt Stellan Skarsgård immer so zu ihm, ja, du bist so gescheitert und du bist so neidisch auf mich, du kannst meinen Preis haben. Und Robin Williams sagt halt auch immer so Swear Words, halt immer so fuck you, you prick und so ein Scheiß halt so von wegen so, nee, ich bin glücklich mit meinem Kackjob, den ich hier habe. Ja. So, und du raffst es halt nicht, dass auch nicht jeder nur nach rumstreben muss. Also ja, toller Film, Good Will Hunting. Sehr genossen mal wieder.
Ja, lustig. Ich habe letzte Woche einen Film von ähnlichem Kaliber geguckt, Ant-Man. Mit Paul Rudd habe ich mal nachgeholt.
Habe ich auch irgendwann mal nachgeholt.
Ich fand das eigentlich irgendwie, obwohl das beileibe kein guter Film ist, faszinierend, weil das ja, weil der Superheldenkino draufsteht, aber wirklich nicht drin ist.
Also
im Superheldenfilm, im klassischen, hast du super langweilige Exposition und dann Action-Gedöns. Und halt aber bei Ant-Man hast du die erste halbe Stunde statt, also auch Exposition, aber es ist halt eine Comedy. Es ist halt wirklich eine Paul Rudd-Comedy. Das ist ja, und es ist wirklich, also der hat da noch seine lustigen Freunde irgendwie wie in so einer schlechten Sitcom. Michael Peña, übrigens für mich einer der geilsten, underratedsten Schauspieler, der spielt so seinen lustigen, verballerten mexikanischen Sidekick.
Ja.
Und danach ist es aber auch kein richtiger Actionfilm, sondern mehr so ein Heist-Movie. Also die müssen halt was klauen und da wird es halt so, wie sie es vorbereiten, wie sie es durchführen, so ein bisschen wie Ocean's Eleven
ungefähr.
Aber dass sie halt komische Kostüme haben und mit dieser, was Ant-Man ja neu macht, ist es ja klar, dass alle ganz klein sind und damit wird so gut gespielt in diesem Film. Es gibt da so hammermäßige Set-Pieces, die wirklich nur die Witze daraus entstehen, dass sie gerade klein sind, dass sie halt auf einer Spielzeug-Eisenbahn zum Beispiel spielen, das ist eine gute, oder es gibt auch wirklich, das ist nicht die einzige, die kennt man schon aus dem Trailer, es gibt 3-4 andere. Insgesamt ist der Film trotzdem, ich weiß nicht, warum Superheldenfilme 2 Stunden lang sein müssen, auch wenn sie halt dumm sind und auch dumm sein wollen. Ich finde, vielleicht denken sie, wenn wir schon so viel Geld haben, müssen wir den noch länger machen. Das hatte echt wieder krasse Längen. Aber insgesamt war ich echt irgendwie, hatte ich total viel Spaß, obwohl das kein hochwertiger Film
ist. Aber das reicht ja auch.
Ich habe eine ganz vorsichtige Empfehlung, weiß ich gar nicht genau, weil ich selber noch gar nicht wirklich geguckt habe, aber ein Freund von mir hat mir Ausschnitte einer deutschen Serie gezeigt, die auf ZDF Neo, glaube ich, läuft, die heißt Komm schon, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Und da geht es um eine so Sexualtherapeutin, die halt ihre eigene, die sich selbstständig macht und dann zieht aber ihre Mutter wieder bei ihr ein, weil die ist irgendwie nicht und sie ist so ein bisschen verplant und hat eben immer, ich glaube, vielleicht pro Folge einen Fall oder so, keine Ahnung. Ich habe da wirklich nur 5 Minuten von gesehen, aber war geschockt, ob guter deutscher Comedy, so, weil das echt okay war. Also das war echt gut, also die Schauspieler waren gut und haben trockene Lines gut gebracht. Also das ist der eine Typ, der nämlich ein Bekannter von meinem Kumpel quasi ist und der kennt ihn und der spielt da mit und der ist so ein Frotteur, also jemand, der halt so Sachen immer anfassen muss und davon halt so Sexual Pleasure halt kriegt.
Okay.
Und der sitzt dann da und hat halt dann sitzt bei ihr im Gespräch und sie hat ihm aber so ein Kissen gegeben.
Das weiß
der
ist die ganze Zeit vom Frotteur Kissen, auch ist, glaube ich.
Wahrscheinlich. So ein Kissen, der ist davon die ganze Zeit abgelenkt Und dann erzählt er halt irgendwie so, ja, neulich wäre er im Bus und er reibt sich immer im Bus an den anderen Frauen so. Und dann hätte eine was gemerkt, so, und dann sagte er halt so, ja, und dann hat sie sich umgedreht und so, aber ich weiß gar nicht, wie sie es gemerkt hat, sie war so fett, so, die kann das gar nicht gemerkt haben, da war so viel Arsch, so weiß ich gar nicht. Und dann hat sie mich halt gefragt, was ich mache, und dann fragt die Therapeutin halt so, ja, und was haben sie gesagt? Und dann sagt er so, ja, ich habe gesagt, das ist hier ein Bus und kein Schwertransporter. Aber so mega trocken. Es funktioniert einfach. Ich war ein toller Witz. Der Witz an sich ist natürlich nicht gut, aber ja, die Art und Weise, wie das rübergebracht wird, einfach weil es nicht als Witz rübergebracht wird, sondern er sagt es einfach.
Was schon noch, dass wir aufnehmen.
So. Ja, ich bin mir dessen durchaus bewusst. Aber ich werde mir das angucken, dann kann ich auch nochmal berichten. Aber
gut, vielleicht kann ich mir das
eventuell
auch
nochmal reinziehen. Ist das eine gute deutsche Comedy-Serie.
Alles klar.
Ja, ich habe mir einen Klassiker angeguckt von 1970, war damals ein halb Flop, trotz großen, relativ großen Budgets. Klassiker Steve McQueen ist das Stichwort. Er war ein Geschwindigkeitsfreak, war ein Bleifuß-Cowboy, ein Mann, wie am Buch steht.
Der hat einen Film gemacht, also mit Siegfried Rauch, den man jetzt heutzutage natürlich kennt als Kapitän des Traumschiffs. Le Mans ist das Stichwort, die berühmte 24-Stunden-Rennen ist hier Ort der Handlung. Hammerfilm, hammergeil. Der Film geht los, halbe Stunde redet keiner, er fährt irgendwo mit dem Auto lang und dann geht irgendwann das Rennen los und es redet einfach keiner. Und das ist halt abgefahren, es geht halt nur darum, weil er einfach so ein krasser Rennsport-Fan war und keine Ahnung, halt, er hat einfach Bock, diese raue Energie, den Scheiß irgendwie in den Film zu packen. Und ich finde das als Filmprojekt Hammer. Also heute würde man halt sagen, ja, das ist ja bei Arthouse, da redet eine halbe Stunde keiner, ist ja geil, da fahren die bloß Auto, das ist doch toll. nee, schön, also, oh.
Nee, fand ich lustig, hab ich mir angeguckt, weil ich ein Interview gelesen habe. Zu Steve McQueen und ich finde, das ist ein cooler Typ und ja, Punkt, das war's auch von mir schnell.
So, das war's mit unserem kurzen Cast, der nur eine halbe Stunde gehen sollte. Es war der 99. Podcast. Ihr könnt uns keine Fragen mehr schreiben für den 100. Den nehmen wir nämlich morgen auf. Wenn eure Frage nicht im Cast ist, dann wart ihr zu faul und unser ewiger Hass ist nur für euch bestimmt. Wir hören uns hoffentlich trotzdem wieder, wenn ihr einschaltet. Und der kommt dann nächste Woche, wenn ihr uns sagen wollt, welche Filme wir verpasst haben oder welche wir mal besprechen sollen. Schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Cast mögt, dann liked uns auf facebook.com/derpengcast oder auf Twitter @derpengcast. Bis zum nächsten Mal zur ominösen 100. Folge. Ciao.
Ciao. Tschüss.